Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der frühere SPD-Abgeordnete Edati muss sich seit heute vor Gericht verantworten. Zum Auftakt des Kinderpornografie-Prozesses im niedersächsischen Verden einigten sich Staatsanwalt und Verteidiger nach kontroverser Diskussion über eine Einstellung des Verfahrens gegen Geldauflage zu beraten. Die Anklagebehörde machte jedoch zur Bedingung, dass der 45-Jährige ein Geständnis ablegt. Sie wirft ihm vor, über das Internet kinderpornografische Bilder und Videos gekauft zu haben. Edati bestreitet das.
Er galt als Politiker mit Zukunft und war heute auf dem Weg zur Anklagebank. Sebastian Edati belagert von Journalisten.
Wenn Sie der Wahrheit eine Gasse bahnen würden, wäre ich Ihnen sehr dankbar.
Die Wahrheit soll im großen Saal des Landgerichts Verden auf den Tisch. Doch bevor die Anklage verlesen wird, beantragt Edatis Anwalt, den Prozess einzustellen. Das Verfahren verstoße gegen die Grundsätze eines fairen Prozesses. Edati sei vorverurteilt worden. Zudem werde gegen den Zeller Generalstaatsanwalt Lüttich wegen Geheimnisverrats ermittelt. Der habe auch im Edati-Verfahren Entscheidungen getroffen.
Nach Ansicht der Verteidigung soll es eben Durchstechereien gegeben haben. Maßgeblich soll, so ist der Vorwurf der Verteidigung, Herr Lüttich daran beteiligt gewesen sein. Das soll insgesamt zu einem sehr unfairen Verfahren geführt haben.
Die Entscheidung über den Antrag wird zurückgestellt. Deshalb ändert der Verteidiger die Strategie und schlägt jetzt eine Einstellung gegen Geldauflage vor. Edati sei genug gestraft und für den Rest seines Lebens gebrandmarkt. Der Vorsitzende Richter kann sich das vorstellen, die Staatsanwaltschaft aber nennt eine Bedingung.
Voraussetzung dafür wäre für uns, dass der Angeklagte ein glaubhaftes Geständnis ablegt und wir müssen abwarten, wie sich der Angeklagte dazu verhält.
Es war ein sehr deutliches Signal, das das Gericht heute den Prozessbeteiligten gab. Eine Einstellung des Verfahrens unter Geldauflage sei möglich. Jetzt muss Sebastian Edati den entscheidenden Schritt tun. Legt er ein klares Schuldeingeständnis ab, könnte der Prozess schnell beendet sein. Wenn nicht, wird sein Verfahren in aller Öffentlichkeit in allen Details verhandelt und am Ende wird ein Urteil ergehen.
In Brüssel ist nach Angaben der EU-Kommission noch keine endgültige Liste mit Reformvorschlägen aus Athen eingegangen. Der griechischen Regierung war eine Frist bis Mitternacht gesetzt worden, die geforderte Aufstellung vorzulegen. Morgen beraten erneut die Finanzminister der Euro-Länder. Die Reformbemühungen sind Voraussetzung dafür, dass das laufende Hilfsprogramm für Griechenland bis Ende Juni verlängert wird. Zum aktuellen Stand jetzt Christian Feld live aus Brüssel.
Nach jüngsten Meldungen will die griechische Regierung die Liste erst am Dienstagmorgen schicken. Offiziell bestätigt ist das noch nicht. Über den Tag sind allerdings immer wieder Entwürfe zwischen Athen und Brüssel hin und her gegangen. Die Reformliste muss noch nicht bis aufs letzte Komma fertig werden. Dafür war die Zeit zu kurz seit der grundsätzlichen Einigung am vergangenen Freitag. Aber Griechenland muss konkreter werden, muss genauer beschreiben, was für die kommenden Monate geplant ist. Grundlage ist dabei das bisherige Programm. Die griechische Regierung hat jedoch Gestaltungsspielraum, kann eigene Akzente setzen, doch das hat Grenzen. Neue, andere Reformen müssen finanziert sein. Außerdem müssen die Institutionen, früher Troika, am Ende überzeugt sein, dass die Ziele des bisherigen Programms eingehalten werden. Und diesen Eindruck müssen dann nicht nur die Finanzminister der Eurozone haben, sondern auch einige nationale Parlamente wie der Deutsche Bundestag, die den griechischen Plänen ebenfalls zustimmen müssen. Zurück zu Susanne Daubner.
Die ukrainische Armee hat den vereinbarten Abzug schwerer Waffen aus dem Osten des Landes ausgesetzt. Ein Militärsprecher in Kiew erklärte, Grund seien neue Angriffe auf Armeestellungen in der Nacht. Die Separatisten wiesen die Vorwürfe zurück und gaben an, lediglich auf Provokationen zu reagieren. Der Rückzug schwerer Waffen ist Teil des Minsker Abkommens. Erst am Wochenende hatten beide Seiten angekündigt, mit dem Abtransport zu beginnen. Ein neuer Streik bei der Bahn ist vorerst abgewendet. Das teilten das Unternehmen und die Gewerkschaft der Lokführer mit. Bei den Gesprächen über die künftige Tarifstruktur habe man sich auf Eckpunkte verständigt. Beide Seiten hätten ein entsprechendes Verhandlungsprotokoll unterzeichnet, hieß es weiter. Am Donnerstag sollen die Tarifverhandlungen fortgesetzt werden. Am 11. Februar hatte die GDL die Tarifrunde für gescheitert erklärt und anschließend einen mehrtägigen Streik angekündigt.
Verreise ich mit der Bahn oder doch lieber ohne? Viele Bahnkunden haben sich das in den vergangenen Tagen gefragt. An diesem Wochenende gab es nun geheime Gespräche zwischen Bahn und GDL. Ein Ergebnis: kein Streik der Lokführer. Stattdessen soll wieder verhandelt werden. Für den GDL-Chef ein Durchbruch, denn er sieht zentrale Forderungen erfüllt.
Wir haben erreicht, dass in unserem bestehenden Flächentarifvertrag für Lokomotivführer die Berufsgruppen der Zugbegleiter, Bordgastronomen, die Lokrangierführer und auch die Disponenten integriert werden.
Beide Seiten haben sich offenbar auf eine Kombination von Flächen- und Haustarifvertrag geeinigt. Der Flächentarifvertrag ist wichtig für die GDL. Er dient als Grundlage für Verhandlungen mit anderen Eisenbahnunternehmen. Im Haustarifvertrag der Deutschen Bahn werden Details für die verschiedenen Berufsgruppen geregelt. Am Donnerstag soll es nun zum ersten Mal in den Verhandlungen um Geld und Arbeitszeit gehen.
Sie werden auf jeden Fall schwierig, weil die GDL eine ganze Liste von Forderungen uns vorgelegt hat, mit schwierigen Themen, aber auch mit viel Geld, was dahinter liegt. Und darüber müssen wir reden. Wir brauchen Prioritäten im Sinne der Mitarbeiter, aber auch so, dass die wirtschaftlichen Belange des Unternehmens Berücksichtigung finden.
Die Bahn bekräftigte zudem ihr Ziel, konkurrierende Tarifverträge ein und derselben Berufsgruppe zu vermeiden. Trotz der Einigung heute, schnelle Verhandlungsergebnisse sind nicht zu erwarten.
Amateurvertragsspieler in Deutschland fallen nicht unter die Mindestlohnregelung. Das erklärte Bundesarbeitsministerin Nahles nach einem Treffen mit Vertretern des Deutschen Olympischen Sportbundes und des Deutschen Fußballbundes. Auch Ehrenamtliche, die eine Aufwandsentschädigung bekommen, sind laut DOSB von der Regelung ausgenommen. Angestellten jedoch, wie etwa hauptamtlichen Platzwarten, muss der Mindestlohn gezahlt werden.
In Böblingen hat die möglicherweise entscheidende Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie begonnen. Baden-Württemberg gilt in diesem Jahr als Pilotbezirk, dessen Abschluss überall übernommen werden soll. Die IG Metall fordert für die insgesamt 3,7 Millionen Beschäftigten der Branche 5,5% mehr Geld, eine verbesserte Altersteilzeit und eine neue tarifliche Bildungsteilzeit. Die Arbeitgeber bieten bislang 2,2%.
In der Diskussion über das Freihandelsabkommen TTIP mit den USA ist Bundeswirtschaftsminister Gabriel Kritikern entgegengetreten. Es gebe Kampagnen gegen das Vorhaben, bei denen Argumente der Aufklärung keine Chancen hätten. TTIP und das CETA-Abkommen mit Kanada waren heute Themen bei zwei Konferenzen in Berlin. Dabei schlug der SPD-Chef ein neues Schlichtungsmodell vor, um den Streit über den Investorenschutz zu entschärfen.
Ein trojanisches Pferd sehen die Demonstranten vor der SPD-Zentrale im geplanten Freihandelsabkommen. Vor allem die privaten Schiedsgerichte, vor denen Unternehmen Staaten verklagen können, seien ein verdeckter Angriff auf Politik und Gesetzgebung. So sehen das auch viele in der SPD. Gabriel kommt ihnen entgegen. Vor der angereisten EU-Handelskommissarin Malmström präsentiert er neue Vorschläge.
Wir brauchen eine öffentlich-rechtliche Bindung, Transparenz, Appellationsform und eine öffentlich-rechtlich gebundene Berufung an die Qualifikation derjenigen, die in diesen Schiedsgerichten teil sein sollen.
Gute Ideen, nennt die EU-Kommissarin das. Verbindlicher wird sie nicht. Auch nicht ein paar Stunden zuvor. Dasselbe Thema, anderes Publikum. Vor Vertretern der deutschen Wirtschaft demonstrieren Gabriel und Malmström Einigkeit. Man könne über Reformen sprechen, doch Investorenschutz und Schiedsgerichte seien wichtig. Hier hört man das gerne.
Richtig, es gibt ein paar Probleme. Sie sind heute intransparent. Das heißt, wir müssen mehr Transparenz reinbringen. Wir müssen auch Berufungsverhandlungen reinbringen. Wir müssen die Kosten senken. Wir müssen sie flexibler machen, damit gerade der deutsche Mittelstand diese Instrumente nutzen kann.
Als Wunschziel nennt Gabriel eine Art unabhängigen internationalen Handelsgerichtshof. In der SPD kommt das gut an. Doch offen ist, ob das tatsächlich feste EU-Position wird. Und erst recht ist offen, ob die USA einem solchen Konzept zustimmen würden. Vor allem, wenn im kommenden Jahr ein neuer US-Präsident gewählt wird. Denn gerade in Wahlkampfzeiten ist TTIP ein heißes politisches Eisen. In Washington wie in Berlin.
Impfungen gegen Masern sollen vorerst freiwillig bleiben. Das Bundesgesundheitsministerium will zunächst auf Beratung und Aufklärung setzen. Erst wenn diese Maßnahmen nicht wirken, kann, nach Angaben von Minister Gröhe, eine Impfpflicht nicht generell ausgeschlossen werden. In Berlin grassiert seit einigen Monaten eine Masernwelle. Bis heute wurden mehrere hundert Fälle registriert.
Die Berliner Carl Zeiss Oberschule blieb heute geschlossen. Eine reine Vorsichtsmaßnahme, heißt es. Einer der rund 1000 Schüler ist an Masern erkrankt. Allein in Berlin gibt es seit Januar 453 Neuinfizierte, so viel wie bundesweit im gesamten letzten Jahr nicht. Ein erkranktes Kleinkind ist vor 5 Tagen gestorben. Der zuständige Minister drängt.
Wir wollen, dass eine Impfberatung, dass die Feststellung des Impfstatus fester Bestandteil aller Untersuchungen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen bei der Vorsorge wird.
Eine Impfpflicht soll es also erst geben, wenn diese Maßnahmen nicht greifen. Masern, eine bedrohliche Viruserkrankung. Die Ansteckungsgefahr ist extrem hoch. Ein Drittel der Berliner Patienten musste in Kliniken eingeliefert werden. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts warnt.
Die Gruppe, die gezielt angesprochen werden müsste, sind nicht die Kleinkinder, hier ist die Impfquote recht gut, sondern junge Erwachsene, wo eine Wiederholungsimpfung erfolgen soll, quasi nachgeholt werden muss, die jetzt empfänglich sind und auch mobil sind und damit leichter das Virus verbreiten.
Bei den Schulanfängern liegt die Impfquote noch bei 92,4%. Doch danach sinkt sie deutlich ab, bis hin zu 25,1% in der Altersgruppe der 40- bis 49-Jährigen. Die Mehrzahl der Neuinfizierten in Berlin sind Erwachsene. Gesundheitsminister Gröhe plant bis Herbst, ein sogenanntes Präventionsgesetz im Kabinett zu beschließen. Darin soll unter anderem die ärztliche Impfberatung Pflicht werden.
Weitere Hintergründe zum Thema finden Sie auf tagesschau.de. Außerdem ein Interview mit einem Mikrobiologen zu den Risiken der Krankheit und der Impfung. In Los Angeles sind zum 87. Mal die Oscars verliehen worden. Den Preis für die beste Hauptdarstellerin gewann Julianne Moore. Eddie Redmayne wurde für seine Darstellung des Physikers Stephen Hawking ausgezeichnet. 4 Oscars, unter anderem in den Kategorien Bester Film und Beste Regie, gewann die Hollywood-Satire Birdman des mexikanischen Regisseurs Iñárritu.
Birdman. Birdman, der große Gewinner. Gleich 4 Oscars, darunter Bester Film. Michael Keaton als alternder Star, phänomenal.
Du bist ein Gott.
Doch den Oscar als bester Schauspieler gewinnt Eddie Redmayne als Stephen Hawking in Die Entdeckung der Unendlichkeit.
Beweisen mit einer einzigen Gleichung, dass die Zeit einen Anfang hat.
Dieser Oscar gehört allen Menschen auf der Welt, die mit der Nervenkrankheit ALS kämpfen. Bei der 5. Nominierung endlich gewonnen. Julianne Moore, beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle im Alzheimer-Drama Still Alice, ein Leben ohne gestern. Die Oscars erstaunlich politisch. Der von NDR und BR co-produzierte Dokumentarfilm Citizen 4 gewinnt.
Edward Joseph Snowden's the full name.
Obwohl Edward Snowden in Amerika vielen als Verräter gilt. Wim Wenders dagegen geht leer aus. Patricia Arquette als beste Nebendarstellerin nutzt ihre Dankesrede für einen flammenden Appell. Es ist an der Zeit, dass Frauen in den Vereinigten Staaten endlich das Gleiche verdienen und die gleichen Rechte wie Männer haben. Auch das Grand Budapest Hotel gewinnt. 4 Oscars, darunter das beste Szenenbild für die in Deutschland gedrehte Komödie.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 24. Februar.
Unter Tiefdruckeinfluss bleibt das Wetter in den nächsten Tagen wechselhaft. Dabei gibt es neben gelegentlichem Sonnenschein immer wieder Schnee, Regen oder Graupelschauer. Die sind auch heute Nacht unterwegs. Im Süden Bayerns regnet oder schneit es zum Teil längere Zeit. Im morgendlichen Berufsverkehr muss streckenweise mit Glätte gerechnet werden. Am Tag hält der Schneefall an den Alpen an, sonst mal mehr, mal weniger Wolken und regionale Regen, Schnee oder Graupelschauer, im Nordwesten auch kurze Gewitter. Die Sonne zeigt sich am häufigsten im Osten, wo es auch trocken bleibt. Im Süden weht der Wind schwach, sonst mäßig bis frisch, auf den Bergen und an der Küste starke bis stürmische Böen. An der Nordsee heute Nacht bis 4 Grad, in den Mittelgebirgen zum Teil minus 4 Grad. Morgen in Brandenburg bei Sonne bis 10, am Alpenrand im Schneegestöber um 0 Grad. Am Mittwoch ändert sich an diesem ungemütlichen Wetter wenig. Am Donnerstag wird es vorübergehend freundlicher, bevor von Westen wieder Regen und Schneefälle heranziehen, die sich am Freitag weiter ausbreiten.
Um 22.15 Uhr sehen Sie Karin Mioska mit diesen Tagesthemen. Post aus Athen, was die Griechen über die Reformliste denken und Masernwelle in Berlin. Impfgegner und Befürworter streiten über den richtigen Weg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.